Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Mario Felix Vogt.
Sie kommt aus Armenien, sie studierte bei der großartigen Maria Joao Pires und verzauberte die Klaviermusikfreunde mit ihrer wunderbar klangsinnlichen Darbietung von Federico Mompaus Klavierwerken. Ich freue mich sehr, dass sie heute ins Rondo-Studio gefunden hat und begrüße ganz herzlich Lilith Grigorian. Hallo Lilith.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, mich würde erstmal interessieren, wie bist du zur Musik gekommen? Kommst du aus einer Musikerfamilie oder einer besonders musikaffinen Familie? Wie hat sich das ergeben?
Also Klavier war immer ein Teil wahrscheinlich meiner Familie. Meine Mutter ist Musikwissenschaftlerin. Sie wollte ursprünglich Pianistin werden, aber hatte zu kleine Hände. So ist sie Musikwissenschaftlerin geworden, aber spielt weiterhin immer sehr gerne Klavier zu Hause. Mein Vater ist zwar ein theoretischer Quantenphysiker, aber kommt selbst aus einer künstlerischen Familie. Seine beiden Eltern waren Künstler, sie waren Maler, sehr große Maler tatsächlich. Mein Großvater ist in Armenien ein sehr wichtiger Maler gewesen. Und mein Vater wuchs eben mit verschiedenen Künstlern und hat selbst auch gerne oder spielt immer noch sehr gerne Klavier. Und eben zu Hause habe ich immer wieder Klavierklänge gehört und meine Eltern haben oft vierhändig die Beethoven-Sinfonien zum Beispiel gespielt, in der so vierhändige Fassung. Und so bin ich in diese Umgebung praktisch aufgewachsen. Also es war keine Überraschung, dass ich dann anfing, Klavier zu spielen.
Wie ist denn das Verhältnis von europäischer Kunstmusik und armenischer Musik in dieser Zeit gewesen? Ich meine, die armenische Musik hat ja eine sehr starke, markante Eigenart in der ganzen Harmonik und Melodik. Spielte das auch eine große Rolle bei der Ausbildung oder wurde das ganz ignoriert und alles drehte sich nur nach dem russischen Vorbild um Chopin, Liszt, Rachmaninow und Tschaikowski?
Nein, so würde ich nicht sagen. Ich glaube natürlich, die sowjetische Traditionen, gerade in der Zeit, als ich noch dort in die Schule gegangen bin und angefangen habe, Klavier zu lernen, natürlich sehr, sehr starken Einfluss hatten oder haben immer noch. Also Armenien als ex-sowjetisches Land praktisch auch dieses musikalische System mitgebracht hatte. Das bedeutet aber nicht, dass die armenische nationale Musik oder die Volksmusik vernachlässigt wurde. Also auf keinen Fall. Wir haben ja den, würde man so nennen, den Vater der klassischen armenischen Musik, Komitas, der wie Bela Bartok Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert von Dorf zu Dorf hingegangen ist und versucht hat, die folkloristischen Melodien zu sammeln. Es gab schon eine Schrift, eine musikalische Schrift, die man heutzutage nicht wirklich lesen kann.
Ah ja.
Und er hat das versucht zu verstehen, wie man das lesen kann. Also ja. Das natürlich durch den Genozid ist seine Arbeit leider dann wirklich abrupt beendet worden. Er ist sehr verrückt geworden und hat dann die letzten 40 Jahre seines Lebens, glaube ich, ungefähr 40 Jahre seines Lebens in Paris in einem psychischen Krankenhaus verbracht. Aber eben, er war der erste Komponist, der auch Liturgie für also quasi die Liturgie für die armenische Kirche geschrieben hat und die Liturgie wird immer noch benutzt. Und durch ihn und durch diese alte noch Traditionen, die vokale Musik mit sich gebracht hat und die eben folkloristische Musik mit sich gebracht hat, das alles fließt auch in die musikalische Erziehung mit nach. Und dann gab es in der sowjetischen Zeit natürlich Komponisten wie Aram Khachaturian, der erste Symphonist, Alexander Smendjarian vor ihm, die erste Oper geschrieben hatte und dann eben Komponisten wie Babajanian, Harutsunyan, Mirzoyan, die armenische klassische Musik auch auf dem Niveau von westlicher klassischer Musik gebracht haben und das alles war oder ist auch Teil unserer musikalischen Ausbildung. Also ich würde sagen, dass beide Sachen eben, also es fließt ineinander und man bekommt zwar sehr westliche Erziehung, aber die armenische klassische Musik spielt auch eine große Rolle da drin.
Mhm. Du hattest das schon angedeutet, dass alles sehr nach sowjetischem System gestaltet war und teilweise bis heute noch ist, die musikalische Ausbildung. Das heißt, du warst dann eigentlich auch in einer Art zentralen Musikschule, die also gleich auf eine professionelle Musikerkarriere hin ausgebildet hat, oder?
Ja, kann man schon so sagen. Mhm. Ich bin in die Svenjarian Musikschule gegangen. Also generell gibt es sehr, sehr viele Musikschulen, die normalerweise 7 Jahre lang ja, ihre Ausbildung anbieten. Aber es gibt dann diese Zentralmusikschulen wie Svenjarian Musikschule und dann gibt es auch namens Tschaikowski auch eine andere Zentralmusikschule, wo man bis zu Musikhochschulniveau sich weiterbilden kann. Mhm. Und man hat neben der klassischen Hauptfachstunden und neben den Theoriestunden auch Harmonielehre, Musikgeschichte, alles was dann dazu bringt, dass man dann natürlich später dann in der Musikhochschule gut sich weiterbilden kann.
Wie hat sich das dann ergeben, dass du aus Armenien zum Studium weggegangen bist? Wie sind da die Kontakte entstanden? Hattest du einen Kontakt zu Maria Joao Pires oder auch zu deutschen Dozenten? Oder wie?
Bevor ich darauf eingehe, wenn ich sagen darf, also was mir natürlich extrem viel geholfen hatte in Armenien, in dieser Ausrichtung an gleich an eine internationale Karriere oder an eine an einen professionellen Weg, sagen wir, war das Programm Neue Namen, vielleicht ist auch interessant, das zu erfahren. Mit 10 Jahren wurde ich Mitglied in diesem Programm für Förderung der jungen Talenten. Zur Förderung der jungen Talenten, Neue Namen von Armenien. Und das Programm organisiert sehr, sehr viele Konzerte. Und als Mitglied des Programms, ich durfte dann in mehr als 20 Ländern reisen und wir haben Konzerte gespielt. Also ich habe viel Solo gespielt, aber auch begleitet, also auch Kammermusik. Und das war so eine Art, wie so eine Art Nebenausbildung.
Ja.
Eine unoffizielle Ausbildung, die aber dazu geführt hat, dass es natürlich sehr klar war, dass ich weiter dann als Pianistin tätig sein wollte und studieren wollte. Und jetzt zu der Frage, wie es kam, dass ich nach Europa kam. Noch lange bevor ich Maria Joao Pires kennengelernt habe, fing ich an, in Rostock bei Professor Matthias Kirschnereit zu studieren.
Mhm.
Der Kontakt zu der Hochschule kam tatsächlich durch den reinen Zufall, dass mein Vater als Physiker in Rostock an der Universität im DAD-Programm quasi als Austauschgastprofessor gearbeitet hat. Und so wusste er, es gibt in Rostock eine Musikhochschule. Da gibt es den Professor Matthias Kirschnereit, der Beste oder der sehr gut sein soll. Ich kannte Matthias tatsächlich gar nicht. Ich bin damals mit meinen 18 Jahren dann nach Deutschland gekommen und habe die Aufnahmeprüfung gespielt und bestanden. Und so wurde ich seine Studentin.
Mhm.
Und ab dem Moment habe ich dann angefangen, in Europa oder in Deutschland zu leben. Das war 2004. Maria habe ich dann 2012, also viele, viele Jahre später, dann durch einen Workshop in Frankreich kennengelernt. Und danach bin ich dann auch ihre Schülerin geworden an der Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Das ist diese Artist Residence Programm von Chapelle.
Die ja einen herausragenden Ruf genießt, ne? Wo also viele hervorragende Talente eigentlich ausgebildet werden. Wie hast du das erlebt? War das eine Art Kulturschock von dieser Ausbildung, dieser kulturellen Welt in Armenien, jetzt an eine deutsche Musikhochschule zu kommen, zu jemand wie Matthias Kirschnereit, der sich ja in einer ganz anderen Tradition als Lehrer und als Musiker auch ausgebildet wurde?
Ehrlich gesagt, Kulturschock würde ich es nicht nennen, weil...
Du hattest natürlich schon sehr viele Kontakte international, ne, als Kind. Also
genau, ich bin viel gereist und ich kannte schon die Welt mehr oder weniger. Also ich war schon außerhalb von Armenien. Ich hatte dann auch immer wieder mal auch Kurse gemacht, teilweise in Russland, aber auch in Luxemburg, dann auch in Finnland. Also so gesehen kannte ich schon ein wenig die auch wirklich westliche Welt.
Mhm.
Und ich denke, der große Unterschied für mich war vor allem gar nicht im Unterrichts, Stile, sondern eigentlich eher an den Vorlesungsvolumen. Ich war damals schon im zweiten Jahr an der Musikhochschule in Armenien, als ich dann eben nach Deutschland kam. Und in Armenien im Vergleich zu jetzt Deutschland gab es deutlich mehr Vorlesungen. Was ich im Nachhinein, muss ich sagen, vielleicht gar nicht so gut fand. Also ich finde natürlich, es gibt Pros und Kontras. Also die Ausbildung zum Beispiel in der Musikgeschichte für einen Pianisten ist in Armenien extrem klar strukturiert. Dafür in Deutschland an eine, also an Rostocker jetzt Musikhochschule, aber ich glaube an anderen Musikhochschulen ist viel mehr, ja, die Wahl ist viel freier. Man kann sich dann aussuchen, an welchen Vorlesungen man gehen möchte. Und man muss natürlich bestimmte Anzahl an Vorlesungen belegen. Aber es ist jetzt nicht von Renaissance bis moderne Musik, dass das wirklich strukturiert ist. Ich glaube, das war eher der große Unterschied, dass ich in Deutschland deutlich mehr Zeit hatte, um wirklich mich mit meinem Instrument zu beschäftigen.
Das ist ja interessant, weil es eigentlich so dieses Klischee gibt, so nach dem Motto, in den osteuropäischen Ländern, da geht es nur um Virtuosität und Perfektion und alles muss extrem sportlich und perfekt sein. Und alles andere ist zweitrangig. Und in Deutschland hat man immer diesen Anspruch, ja, man muss aber auch die Werke aus der Bach-Zeit studiert haben und die Musiktheorie. Und eigentlich kommen die deutschen Musiker oft gar nicht mehr zum Üben, weil sie so intellektuell beschäftigt sind mit allem. Es ist interessant, dass du jetzt quasi das Gegenteil von dem schilderst.
Ja, ich denke, das ist wirklich Klischee, ehrlich gesagt. Also ich glaube, diese Problematik, die du jetzt sagst, liegt gar nicht daran, dass man in postsowjetischen Ländern davon ausgeht, dass man nur technisch brillant und perfekt spielen soll. Überhaupt nicht. Also ich glaube, das wäre, wenn ich das so sagen darf, fast eine Beleidigung an die Professoren dort, also für sie dort. Also sie sind auch extrem intellektuell beschäftigt und es geht wirklich nicht nur um die technische Brillanz. Aber der große Unterschied wahrscheinlich ist, dass man von jungen Menschen erwartet, dass wenn man 18 ist, dass man schon ein ernsthafter Musiker ist. Also, dass man schon ein fertiger Pianist ist, wenn ich jetzt an Pianisten jetzt denke. Und ich glaube, das war tatsächlich für mich überraschend, weil in Deutschland hieß es, ach, du bist noch 18, du bist noch so jung und du fängst erst an, überhaupt zu studieren. Aber ich kam von der Tradition, dass wenn man mit 18 nicht spielen kann, ist schon vorbei. Also in der Hinsicht natürlich wird erwartet, dass man einfach deutlich schneller, deutlich mehr spielen kann. Und das merke ich auch heute jetzt aus der Sicht der als Lehrende. Ich bin ja Dozentin in Rostock. Ich würde sagen, ein 15-jähriger Frühstudent kann normalerweise in Armenien mehr als hier. Es gibt immer Ausnahmen. Aber es wird deutlich mehr erwartet. Oder es wird auch sehr viel, viel mehr gefordert. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Aber was rein musikalischen Aspekten angeht, die Ernsthaftigkeit dahinter ist die gleiche. Nur vielleicht dadurch, dass eben diese Ernsthaftigkeit auch an das Können deutlich früher losgelegt wird, kommt es dazu, dass man natürlich auch, ob man will oder nicht, auch technisch viel weiter ausgebildet ist mit 17, 18 Jahren als in Deutschland.
Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich intensiver mit Musikgeschichte im Studium auseinanderzusetzen. Wenn man mit 18 schon die Chopin-Etüden alle drauf hat, ist das eine andere Situation.
Eventuell, aber ich finde tatsächlich, wenn ich jetzt auch an die Musikschulvergleich gehen würde, wie ich vorhin erzählte, ich hatte zum Beispiel ab der 4. Klasse Musikgeschichte in der Musikschule. Und ab der 7. Klasse oder 8. Klasse hatte ich dann auch Harmonielehre. Und das sind dann, glaube ich, Fächer, die man in ganz normalen deutschen Musikschulen nicht oft sieht. Natürlich gibt es da auch wieder Ausnahmen. Also ich unterrichte auch an der Young Academy Rostock, das Frühförderungsinstitut bei uns an der Hochschule. Und dort gibt es auch viel Angebot an Theorie, an Harmonielehre. Und ich bin sicher, dass die anderen Frühförderungszentren in Deutschland das auch anbieten. Aber jetzt eine ganz, ganz, ganz normale Musikschule, ich glaube, es ist keine Pflicht, in die Theoriestunden hinzugehen. was wiederum in Armenien Pflicht war. Ja. Das ist so der Unterschied, würde ich eher sagen.
Ja, es ist schon wirklich ein Problem. Ich sage immer noch, also in Deutschland gibt es viel zu wenig Musikunterricht an den Musikschulen und viel zu alles ist Klavier- oder Geigenunterricht.
Ja,
die Leute leider. Spielen die Stücke und alles wird nach Schema F technisch erarbeitet, geübt. Und dann spielen die das in einem Klassenvorspiel und man stellt den Schülern eine Frage. Wann ist dieses Stück entstanden? Warum spielst du dieses Stück? Was ist das für ein Stil? Und sie wissen gar nichts darüber. Weil sozusagen die Lehrer, die ganz oder viele Lehrer, ich will jetzt nicht allzu sehr verallgemeinern.
Nein, nein, sollte man auch nicht.
Weil viele Lehrer überhaupt nichts vermitteln über die Musik und die Entstehungsumstände und die kulturellen Beziehungen in der Zeit eben, wo das entstanden ist.
Ja, aber die Frage wäre auch, hätten Sie überhaupt die Zeit, das zu vermitteln? Also ich glaube, die Problematik fängt damit an, dass man, wenn ich sehe, dass in einer Musikschule in Deutschland das Kind nur 25 bis 30 Minuten wöchentlich, einmal in der Woche, die Möglichkeit hat, eben Unterricht zu haben. Und mehr gibt es da nicht ein Angebot oder beziehungsweise mehr wollen auch die Eltern nicht.
Ja.
Ich glaube, da fängt es an. Das liegt, glaube ich, nicht unbedingt an die Lehrenden, sondern an das System, dass eben deutlich weniger Stunden dafür bereithält.
Ja.
Einfach als Vergleich, ich hatte in Armenien zweimal in der Woche Klavierunterricht, je 45 bis eine Stunde und dazu zweimal in der Woche Gehörbildung und einmal in der Woche Musikgeschichte. Es sind ganz andere Gesamtstunden an Musik, was ich verbracht habe. Aber natürlich, da kommt es auch, glaube ich, an die Philosophie dahinter. Ich glaube, viele Eltern wollen auch gar nicht, dass ihre Kinder sofort sehr eng in diese musikalische Schiene reinkommen, sondern das Kind vielleicht kann gleichzeitig neben Musikunterricht auch, weiß ich nicht, schwimmen, tanzen, malen. Ja, das war, ja, dafür hatte ich vielleicht auch nicht wirklich viel Zeit. Nicht, dass ich das ungern, ich habe sehr, sehr gerne Klavier gespielt, aber ich hatte jetzt nicht noch drei weitere Hobbys nebenbei.
Also mein früherer Klavierlehrer, den ich in Heidelberg an der Musikschule hatte und der bei Pavel Gililov studiert hat in Köln, der hat mir erzählt, dass ihm Gililov das auch so übermittelt hatte, dass in Russland und ich denke in Armenien ist das wahrscheinlich durch die sowjetische Prägung nicht viel anders gewesen, dass im Prinzip in jungen Jahren bei den Kindern entschieden wird, was wird er? Ist das ein Sportler? Ist das ein Pianist? Ist das ein Wissenschaftler? Okay, wir haben das Talent erkannt, der hat musikalisches Talent, dann wird er jetzt Pianist. Mit aller Konsequenz. Und er hat erzählt, dass also Pavel Gililov teilweise bestimmten Unterricht in der Schule nicht besuchen musste oder bestimmte Klausuren nicht mitschreiben musste in Mathematik oder was weiß ich, weil wichtige Jugendwettbewerbe waren. Und sein Klavierlehrer hat ihm das verboten, hat gesagt, ich spreche mit deinem Lehrer, du wirst diese Klausuren nicht machen, du musst jetzt üben, da ist dieser Wettbewerb. Und da also auch im Alter von 10, 12 Jahren war vollkommen klar, das Klavier ist wichtiger als alles, was sonst in der Schule passiert.
Ja. Ja, das ist der Fall. Also ich musste alle meine Schulfächer doch besuchen und ich war auch sehr gut in der Schule. Das war mir auch sehr persönlich wichtig, dass ich gute Noten habe in der Schule. Aber ich muss auch sagen, das sehe ich jetzt auch mit meinen Jungstudenten in Deutschland. Es ist teilweise unmöglich, wenn die Schule bis 17 Uhr ist, dass man danach auch noch wirklich halbwegs viel üben kann. Es ist leider auch physisch nicht möglich. Und also da sind auch Systemunterschiede. Was wir hatten die letzte Stunde spätestens 10 nach 2. Also nach 14 Uhr war der Tag frei.
So war das zu meiner Schulzeit zum Glück auch noch.
Ah, das ist schön. Aber das ist wahr, dass eben Talent wurde sehr früh oder wird sehr früh entdeckt und gefordert und gefördert. Und ob das richtig oder falsch ist, ist die andere Frage. Aber ich glaube, dass Musik irgendwo, also professionelle Musik irgendwo auch ein Leistungssport ist.
Ja.
Und Leistungssport muss früh angefangen und gefördert werden, wenn man später wirklich gute Erfolge haben und oder gute Ergebnisse haben möchte.
Ich denke, das ist etwas, was in Deutschland gerne mal ignoriert wird, weil man immer so auf das Intellektuelle und Historische irgendwie zurückgeht, dass das doch eigentlich das Wichtige ist. Also ich habe das von vielen Professoren gesagt, ja, und dann geht es ja nur um Technik und Perfektion. Aber ohne das geht es eben auch nicht. Ja.
Beides. Ja. Beides ist gleich wichtig. Also ich denke, ich bin selbst immer diejenige, die auf keinen Fall nur Akzente auf Technik setzt. Weil, weil die nächste Frage ist, was ist denn eigentlich Technik?
Ja, ja.
Ist Technik nur schnelle Finger oder ist Technik eigentlich wirklich einen schönen Legato-Klang zu erzeugen und einen schönen Klang zu erzeugen? Das ist für mich eigentlich die höchste Technik.
Ja, ja.
Aber Technik ist kein Selbstzweck. Das ist der Mittel dafür, um wirklich sich frei ausdrücken zu können. Und wenn die Basis nicht stimmt, dann kann man auch ja, ja. nicht schöne Klänge rausbringen. Es ist Eben. Sehr stark miteinander verbunden, würde ich sagen.
Also du bist ja eigentlich bekannt geworden durch deinen Album mit dieser Musica Gagliarda von Federico Mompau. Und da würden ja manche Klavierstudenten vielleicht, die gerade irgendwie mit Liszt's transzendentalen Etüden beschäftigt sind, sagen, ja, das ist ja einfache Musik, das kann man ja fast vom Blatt spielen. Aber es ist eben die Frage, wie man das spielt. Ja? Also wenn man das von dir im Konzert gehört hat, mit, wie du sagst, mit was für einem unglaublichen Legato-Ton und mit welchen Farben diese Musik eben zum Leben erweckt werden kann, dann ist das weit entfernt von dem, was ein Amateurpianist leisten kann.
Dankeschön. Das ja, hoffe also, ich. Das ist,
also das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, was für eine Kunst, so einen Klavierklang zu produzieren, ja, der so kantabel ist und so eine Wärme und so eine Fülle hat und aber auch so farbenreich ist.
Vielen Dank. Ich mag sehr, sehr diesen Zyklus von Mompau. Ich finde eben, natürlich, es hat teilweise so wenig Töne, aber ich finde, ja, wie auch der Name sagt, Musik der Stille, also wirklich, wirklich diese stille Musik ins Leben zu führen, ist für mich eine gute Herausforderung. Oder es ist auch wirklich eine besondere Freude, das zu spielen. Ganz andere Freude als jetzt Liszt-Sonate. Also ich liebe auch die Liszt-Sonate und die H-Moll-Sonate. Ich habe das auch oft gespielt und es ist auch wundervolle Musik. Aber auch da ist auch, glaube ich, die Schwierigkeit, nicht nur eben unter einer Liszt-Sonate, nicht nur die Oktaven und diese unglaubliche Passagen zu sehen, sondern darunter auch wirklich die Musik zu verstehen, dass eben unter jede Passage, unter jede Oktave, unter jede angeblich technische Schwierigkeit immer noch eine musikalische Phrase da ist und nicht nur zum Selbstzweck diese Passagen komponiert sind.
Ja, kommen wir doch mal zu deinem neuen Album, das sich ganz um die musikalische Form der Sonatine dreht. Mit Sonatine verbinden ja auch viele Leute eher ein Werk für Amateure. Mhm. Das ist etwas, was man im Musikunterricht lernt, wenn man etwas fortgeschritten ist. Nach den ersten kleinen Menuetten, Stückchen, kommt dann eben eine Sonatine von Clementi oder eben eine kleine Haydn-Sonate oder so etwas. Wie kamst du auf die Idee, ein ganzes Album der Sonatine zu widmen?
Da waren tatsächlich mehrere Ideen, quasi was man jetzt als Nächste machen kann. Aber ich habe wahrscheinlich sowieso so eine Vorliebe an diesen kleinen Formen, sei es eben mit Mompau oder jetzt auch davor die Variation Sérieuse CD, die ich veröffentlicht hatte. Da sind auch Variationen, die praktisch für sich natürlich als ein Ganzes sind, aber jede einzelne Variation ist auch eine kleine Miniature und ein kleines Format. So fand ich eigentlich auch extrem jetzt spannend zu sehen, wie kann man jetzt Sonatinen so darstellen, dass sie auch irgendwie und zeigen, dass sie auch nicht einfach nur einfache Musik sind.
Mhm.
Daher kommt auch der ironische Titel Sonata Facile, weil, weil eben, wie du sagst, man kennt Sonatinen aus den Anfängen als Pianist und man beschäftigt sich eigentlich im späteren quasi künstlerischen Weg, vielleicht bis auf jetzt Ravel-Sonatine, man beschäftigt sich eher sehr selten mit Sonatinen. Und ich fand das aber sehr interessant, nochmal wirklich hinzuschauen und zu sagen, aber es gibt da so viel Schönes zu entdecken.
Jetzt ist es bei der Sonatine ja so, dass der Begriff einerseits sagt, dass sie vom Umfang nicht so groß ist, aber auch nicht so komplex.
Ja, das ist ja auch einer der Hintergründe jetzt der ausgewählten Werke. man würde meinen, eben, Sonatine ist so die kleine Schwester von Sonate und die ist klein, aber ich würde das gar nicht komplex nennen. Mhm. Und deshalb, ja, das ist für mich dann auch die Frage, was ist denn wirklich komplex und was ist nicht komplex? Und, ja. Und was ist wirklich, wirklich einfach? Also ich glaube, dass einiges, was offensichtlich einfach sein kann, letztendlich doch immer wieder die Schwierigkeit mit sich bringt, doch einen musikalischen Sinn dahinter zu haben oder wirklich eine schöne Phrase zu haben. Und dann die Komplexität von diesen kleinen Werken liegt darin, dass man sehr wenig Zeit hat.
Mhm.
Und in dieser Kürze der Sonatine gibt es dann doch viel Material teilweise. Und also das wäre jetzt zum Beispiel bei der Sonate Idyll von Mettner. Wenn man den zweiten Satz der Sonate anschaut, das ist unfassbar, wie er innerhalb von den vielleicht 7 Minuten geschafft hat, 3 verschiedene Themen, wirklich hochkomplexe Themen ineinander zu verbinden und dann auch das in so einem praktisch Sonatensatz aufzubauen. Also es ist, fand ich für mich selbst sehr spannend, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Wie bist du vorgegangen bei der Auswahl der Werke? Also es hätte ja da noch einige andere gegeben. Ich denke jetzt auch an die Sonatinen von Busoni zum Beispiel. Man muss ja irgendwie eine Auswahl treffen.
Genau, es ist also, es war jetzt tatsächlich, waren dann doch Werke, die mir gefallen, persönlich, zum einen. Zum anderen, also ich wollte unbedingt natürlich Mozart, Sonata Facile, als so quasi das Titelwerk haben. Da habe ich dann gedacht, die Beethoven-Sonate passt sehr gut dazu, weil es die einzige eigentlich Sonate ist, die Beethoven selbst als Sonatine genannt hat. Das so quasi ein bisschen als Vergleichwerk. Dann eben Ravels Sonatine ist wirklich die bekannteste Sonatine. Ja. Und die hätte nicht fehlen dürfen. Auch gerade in so einem Jahr wie dieses Jahr, wo wir sein Jubiläum feiern, als quasi so Paarwerk dazu fand ich die Hahn-Sonatine so unglaublich interessant, weil es kaum gespielt wird, kaum aufgenommen wurde.
Ja.
Und Ravel und Hahn Kollegen waren und Zeitgenossen waren und Hahn seine Sonatine 2 Jahre später als Ravel komponierte. Und das dann als Vergleich zu sehen, wie unterschiedlich dann doch eigentlich beide Werke sind, fand ich sehr interessant. Mettner hat diese sehr besondere Geschichte dahinter, das sehr gut zu dem Thema, zu der Ironie der Einfachheit passt.
Mhm.
Also seine Sonaten sind ja normalerweise als hochvirtuose und komplexe Werke.
Leider auch immer noch viel zu unbekannt.
Ja.
Also Mettner ist ein Komponist, der viel mehr Aufmerksamkeit verdient, denke ich.
Denke ich auch.
Ich schätze viele seiner Werke mehr als manches von Rachmaninow, muss ich ehrlich sagen. Das darf man gar nicht so laut sagen, aber also ich finde, dass er einer der ganz großen russischen Komponisten ist und er ist immer noch viel zu unbekannt.
Also ich liebe Rachmaninow. Ich würde wahrscheinlich nicht sagen, dass Mettner größer ist als Rachmaninow, aber ohne jetzt zu sagen, wer besser, wer schlechter ist, er hätte auf jeden Fall auch mehr Bekanntheit verdient.
Muss ja nicht unbedingt besser oder schlechter, sondern auf jeden Fall auch sein, dass er da seinen Platz
erhält
im Repertoire.
Ja. Und aber vielleicht einer der Gründe, warum man wenige Mettner spielt, ist zum Teil, weil es einfach unspielbar ist. Also weil wirklich vieles wirklich schwer ist. Und da kommt eben diese Geschichte auch sehr passend dazu. Sein Verleger hatte ihn gebeten, endlich mal eine Sonate zu schreiben, die auch für Amateurpianisten halbwegs möglich wäre zu spielen. So entstand ursprünglich die Idylle.
Mhm.
Der erste Satz, tatsächlich könnte man sagen, ist auf jeden Fall spielbar. Obwohl er dann drunter schreibt, möglichst ohne Pedal. Das finde ich wirklich als Verarschung.
Ja.
möglichst ohne Pedal und alles mit Fingern und Legato spielen mit Fingern. Also er schreibt das wirklich wortwörtlich. Und dann bis auf ganz am Schluss auf der letzten Seite, da will er unbedingt, dass man dann taktweise, also mehrere Takte in einem Pedal spielt. Er schreibt einen Satz, das aus erster Sicht leicht ist, aber eben das Legato-Spiel, wo die Hände teilweise überkreuzen, wo viele Töne dann immer stehen bleiben oder quasi liegen bleiben, und andere Finger aber weiterspielen. Also das finde ich persönlich auch nicht unbedingt sehr leicht zu spielen. Ja. Und dann kommt dieser zweite Satz, der dann auf jeden Fall das alles zerstört, was er versucht hat, dann noch mit dem ersten Satz zu machen. Also es ist wunderschöne Musik, aber es ist überhaupt nicht leicht zu spielen. Aber das ganze Werk dauert ungefähr 10 Minuten. Und das fand ich auch, dass man unbedingt das dazu jetzt nehmen muss. Und Hermann Götz' Sonatine ist wahrscheinlich die tatsächlich leichteste Sonatine jetzt von der Auswahl.
Das aber ist auch ein Komponist, den man gar nicht kennt.
Nein.
Der sehr jung verstorben ist.
Genau, wahrscheinlich das ist auch der Gründe, warum ihn wer nicht kennt oder gar nicht kennt. Und
35 Jahren bereits verstorben.
Und er hat 2 Sonatinen komponiert, die eher dann Musikschullehrer oder Lehrerinnen kennen, weil das oft im Klavierunterricht vorkommt. Ja, aber dann quasi die professionellen Pianisten vielleicht sich gar nicht mehr damit beschäftigen. Und ich finde, dass es aber schade ist. Also ich habe das auch im Booklet erwähnt, also ohne wirklich ohne arrogant sein zu wollen oder und klingen zu wollen, glaube ich, dass gerade Werke, die angeblich leicht sind und dann aber dadurch auch von jetzt professionellen Pianisten nicht gespielt werden, es ist schwierig für einen Amateurpianisten oder für einen Anfängerpianisten, die Noten zu nehmen und sich das Werk sofort vorstellen zu können. Und ich glaube, dass es doch wichtig ist, dass man gute Aufnahmen dazu hat. Dass man, bevor man jetzt selbst fähig ist, das Werk selbst im Kopf sofort schon so hören zu können, wie es klingen soll oder klingen könnte, dass da Aufnahmen tatsächlich auch sehr hilfreich sein können. Und da fand ich, dass es schön wäre, das auch aufzunehmen.
Du hattest Reinaldo Hahns Sonatine auch schon erwähnt. Das ist ja auch ein Komponist, den man in unseren Breiten eigentlich gar nicht kennt. Es ist, denke ich, sehr lobenswert, dass William Jun sein Klavierkonzert jetzt aufgenommen hat. Das ist ja wirklich auch ein tolles Stück, so effektvoll und farbenfroh. Und man fragt sich, wie es sein kann, dass so etwas völlig in der Versenkung verschwindet.
Und das ist auch ein Jubiläumjahr für Hahn, also so wie für Ravel. Es ist wirklich toll, dass meine Kollegen das auch aufnehmen. Und
Und dass du jetzt diese Sonatine eingespielt hast, die ja auch ein ganz anachronistisches Stück ist eigentlich. Ne? Also das geht ja ganz zurück eigentlich auch eher so in die Barockzeit oder Frühklassik. Ja. Das hat ja mit den romantischen Werken, die Hahn sonst geschrieben hat, wenig zu tun.
Es war ja eine Zeit, Anfang 20. Jahrhundert, wo viele Impressionisten oder Postimpressionisten sich gerade eben in der Zeit zurück in die Barockzeit geschaut haben und vielleicht die barocke Musik nochmal neu entdeckten. Und ich finde, natürlich bei Hahn kommt das deutlich mehr hervor, aber bei Ravel, auch bei seiner Sonatine, wenn man schaut, der zweite Satz, er nennt das Menuett, irgendwo hat das auch so einen Ursprung aus der barocken Zeit. Ohne natürlich so genau auf die barocken Klängen oder Formen zurückzugreifen wie jetzt Hahn. Also bei Hahn ist wirklich deutlich mehr das Barocke nachzuhören.
Könntest du dir vorstellen, dann noch ein Fortsetzungsalbum zu produzieren mit weiteren Sonatinen? Oder hast du jetzt ganz andere Pläne, was neue Aufnahmen angeht?
Erstmal habe ich ganz andere Pläne. Aber warum nicht? Also es gibt so viele tolle kleine Werke und kleine Sonaten und Sonatinen. Ich glaube, die Auswahl ist wirklich, wirklich sehr groß. Und ich würde nicht sofort abneigen. Aber jetzt erstmal habe ich Lust, was anderes. Mich erstmal auch mit anderen Sachen auch zu beschäftigen.
Jetzt haben wir viel über Komponisten der Vergangenheit gesprochen. Wenn du die Möglichkeit hättest, mal jemand dieser großen Komponisten kennenzulernen, wen würdest du gerne mal treffen?
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt wahrscheinlich Robert Schumann. Ich glaube, der war so ein verrückter Mensch und mit so vielen Schichten und so vielen Paradoxen und ich mag sehr gerne Psychologie und das wäre wahrscheinlich so ein psychologischer Fall. Versuchen, ihn in seinem Wesen zu verstehen. Ist wahrscheinlich, bis auf Clara, weiß nicht, ob Clara überhaupt ihn verstanden hat, aber wenn, dann bis auf sie, hat wahrscheinlich kaum jemand durchblicken können.
Und wenn du mit historischen Musikern zusammen ein Klaviertrio zusammenstellen müsstest, mit wem würdest du das gerne tun?
Da muss ich überlegen. Ich bin so schlecht mit Namen. Eine Katastrophe. Die ehemalige Frau von Barenboim, die Cellistin.
Jacqueline Dupré.
Ja, Jacqueline Dupré. Es ist Katastrophe. Ich bin wirklich sehr schlecht mit Namen. Definitiv mit ihr. Also mit Jacqueline Dupré.
Mhm.
Und Geiger. Aber ich weiß auf jeden Fall, mit wem ich gerne von Pianisten, wenn ich haben würde, Gilels. Das wäre sehr interessant.
Ein vierhändiges Spiel mit Gilels.
Oder an zwei Flügeln. Ja. Vierhändig weiß ich nicht, ob er sein Teil, ob er überhaupt fähig wäre, quasi das, die Tastatur zu halbieren.
Ja, sich zu beschränken.
Ja, aber Geige muss ich noch wirklich überlegen, mit wem ich gerne spielen würde. So, also Jacqueline Dupré definitiv. Vielleicht so Brahms-Sonaten.
Mhm. Was fasziniert dich so an Jacqueline Dupré, dass du das gerne mit ihr machen würdest?
Die unglaubliche Ausdrucksstärke in ihrem Spiel und die irgendwie auch so die Natürlichkeit, die sie dabei, vielleicht nicht, wenn man sie angeschaut hat, das weiß ich nicht, das ist dann eher sehr professionell, so Streicherfrage, aber ich finde die Art und Weise, wie sie mit Musik umgegangen ist, das finde ich sehr besonders.
Mhm. Und was fasziniert dich speziell an Gilels? Also da muss man ja auch noch vielleicht ein bisschen differenzieren. Der frühere Gilels ist ja auch ganz anders als der späte.
Weil ich glaube eher der spätere Gilels.
Eher der späte. Ja, ja, also es ist ja hochinteressant, wenn man frühe Aufnahmen von Gilels hört und man hört dieselben Sachen, wie er sie 40 Jahre später gespielt hat, glaubt man ja nicht, dass derselbe Mensch am Klavier sitzt. Die frühen Aufnahmen sind teilweise sehr wild und sehr virtuos, also unglaublich. Da merkt man wirklich das Adrenalin, dass das jungen Virtuosen. Und die späten Aufnahmen, gerade die Beethoven-Sonaten oder so, sind ja unheimlich abgeklärt und sehr reif und sehr vergeistigt.
Aber ich finde, er hat so eine unglaubliche, nicht mentale Stärke, aber also sein Spiel hat irgendwas so Fesselndes und gleichzeitig ist es wie ein Gigant, der, obwohl er jetzt wahrscheinlich nicht jetzt über Größe hatte als Mensch, aber ich habe das Gefühl, weiß ich nicht, also die Klangfarben, die er hat und diese Dichte an den Klängen, die er auch dann aus dem Instrument herausgebracht hat und auch die Ernsthaftigkeit, mit dem er, egal mit was umgegangen ist, also egal mit welchem Stil, ich weiß nicht. Also es ist für mich besonders.
Ja, auf jeden Fall.
Schwierig, in Worte zu fassen.
Was machst du denn, wenn du mal nicht mit Musik beschäftigt bist? Gibt es diese Momente in deinem Leben?
Im Moment, ich bin eine vollzeitaktive Mama. Nein, also Vollzeit natürlich nicht, weil ich Vollzeitmusikerin bin. Aber ich lese gerne, wenn ich die Zeit dazu habe. Tatsächlich würde ich sagen, also jetzt unabhängig davon, eine Mutter zu sein, ich lese sehr gerne.
Was liest du gerne?
Viel von der Psychologiesphäre. Menschenkenntnisse und viel über die buddhistische Philosophie oder ostasiatische, also fernasiatische, fernöstliche, so.
Fernöstliche
Philosophien. Gerade lese ich zum Beispiel ein Buch über die japanische Kunst Ikigai. Finde ich wahnsinnig spannend. Also sowieso, ich liebe Japan und auch diese Abgeklärtheit, wie Japaner oder wie eben Ikigai, wie man mit Ikigai umgegangen ist, diese Lebensfreude, dass man einfach mit kleinen Sachen hat und dass man einfach jeden Tag das Beste tut, was man kann, ohne jetzt gleich Großes zu erwarten. Sonst lese ich gerne Romane.
Eher aktuellere Sachen oder historische?
Beides. Also ich liebe Dostojewski. Teilweise so, teilweise so. Also je nachdem. Aber im Moment habe ich tatsächlich wenig Zeit zum Lesen. Mein Sohn ist 2,5 Jahre alt, also es ist sehr, wenn ich schon Zeit habe, muss ich auch ehrlich sagen, dass es nicht das, also ich mache das auch extrem gerne, weil ich dann einfach denke, Musik ist ein Beruf, der sehr viel Zeit, die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die sehr egoistisch sein kann. Und dann eben die übrige Zeit möchte ich unbedingt für meinen Sohn da sein.
Dann hoffe ich, dass du das weiterhin alles gut unter einen Hut bringen kannst. Familie und Karriere. Und ja, ich drücke dir die Daumen mit deinem aktuellen Album, dass das natürlich durch die Decke geht und sich fantastisch verkauft.
Dankeschön.
Ja, und bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Vielen Dank auch.
Das war der Rondo-Podcast Notenköpfe mit der Pianistin Lilith Grigorian. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder wenn ihr auch ein Like da lasst. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Szymanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.